Hallo, ich bin Heidrun Lieb, schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns bei Alpha und Omega um das Thema Barrierefreiheit. Der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Weingarten, Markus Ewald, ist seit einem schweren Unfall querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Seinen Job musste er deshalb aufgeben. Mit welchen Hürden er als Rollstuhlfahrer plötzlich kämpfen muss, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Herzlich willkommen. Herr Ewald, der Unfall auf der B30 bei Achstetten liegt mittlerweile ungefähr 5 Jahre zurück. Wie oft denken Sie denn noch an den Tag, der Ihr Leben so komplett verändert hat?
Das kommt so gut wie gar nicht mehr vor. Es spielt auch keine Rolle, zumal ich die Situation auch nicht persönlich erlebt habe, weil ich geschlafen habe im Auto. Und deshalb spielt es eigentlich für heute auch keine Rolle mehr für mich. Es ist auch kein Datum, das ich mir merke. Es ist tatsächlich nicht mehr so wichtig für mich.
Sie sind damals, Sie hatten einen Termin in Stuttgart, Sie sind mit Ihrem Mann gefahren, Sie waren total müde und hatten ihn gebeten zu fahren.
Ja.
Das Auto war gegen einen Baum geprallt, Sie haben gerade gesagt, Sie haben geschlafen, Sie haben nichts davon mitbekommen. Mhm. Wie ging es denn oder geht es heute Ihrem Mann damit, dass er gefahren ist, als der Unfall passierte?
Also ich bin mir sicher, er würde alles dafür tun, um diesen Tag vergessen zu machen. Und er unterstützt mich in ganz, ganz vielen Bereichen. Er selber war ja auch betroffen. Und deshalb, er wird es nie vergessen, aber wir haben beide uns intensiv ausgetauscht, auch über diesen Tag und diesen Abend. Und es hat uns, wie man so sagen kann, sogar noch enger miteinander verbunden.
Sie sind ja schon viele Jahre zusammen.
Ja, es dürften 27, 28 Jahre sein.
Ja, Sie sind eine Regenbogenfamilie. Sie haben auch mit einem lesbischen Pärchen zusammen 2 Kinder, Zwillinge. Ja. Die waren damals 9 Jahre alt, als der Unfall passiert ist. Wie sind denn Ihre Kinder mit dem Unfall und ihrer Querschnittslähmung umgegangen?
Ich war nicht dabei bei der allerersten Information. Sie waren sehr neugierig. Sie haben mich damals besucht, nach 2 Monaten im Krankenhaus, schauten mich an und der erste Wunsch war, darf ich mal den Rollstuhl ausprobieren? Ich glaube, jüngere Kinder gehen leichter mit so einer Situation um und haben es auch relativ schnell angenommen. Ganz im Gegenteil zu den Erwachsenen natürlich, die auch wissen, was es bedeutet in der Konsequenz. Aber meine Kinder bedauern es natürlich trotzdem, weil ich vieles, was wir früher zusammen gemacht haben, jetzt nicht mehr machen kann.
Sie waren mit Leib und Seele Oberbürgermeister der Stadt Weingarten, das kann man schon so sagen, und zwar mehr als 10 Jahre lang. Was hat der Beruf Ihnen denn bedeutet?
Also ich habe mich bewusst entschieden, als ich 40 war, die Seiten zu wechseln von der Industrie, von den großen Unternehmen, die ich gearbeitet habe, hin in die Verwaltung. Mit 40 habe ich überlegt, was will ich eigentlich mit meinem Leben noch machen? Damals gab es die Kinder auch noch nicht. Und ich suchte etwas, das Sinn stiftet. Und ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres als Bürgermeister zu sein, weil man kann eine ganze Stadt entwickeln, beeinflussen, die Bürger mit einbinden. Und jeder Tag war anders, jeder Tag war unterschiedlich. Und ich habe meistens auch fast jeden Tag wirklich genossen. Und ich glaube, wir haben in dieser Zeit auch gemeinsam in meiner Heimatstadt Weingarten viel entwickelt.
Es waren ja viele auch überrascht, dass Sie dann gewählt wurden damals, weil Sie so gar nicht dem klassischen Klischee stattgefunden haben. Sie sind schwul, verheiratet, protestantisch, parteilos und das in einem katholischen Wallfahrtsort.
Ja.
Hat es Sie selber überrascht, dass Sie gewählt wurden?
Das nicht, sonst hätte ich mich dort nicht beworben, weil ich hatte schon die Hoffnung, selbstverständlich. Man darf die Menschen nie unterschätzen. Klischee entspricht häufig nicht der Realität, denn ich wurde gleich im ersten Wahlgang gewählt. Und das hat mich auch motiviert, nach Weingarten zu kommen. Und ich habe in dieser Zeit, in der ich in Weingarten war, einfach fast keinerlei Widerstände bezüglich meiner Beziehung erlebt. Ganz im Gegenteil, selbst die Feuerwehr hat meinen Mann persönlich eingeladen zu den jährlichen Festen. Und deswegen bin ich auch Weingarten sehr, sehr dankbar, dass sie den Mut hatten, in einer doch eher katholisch geprägten Stadt mich zu wählen. Und es waren für mich ganz, ganz besonders schöne Jahre.
Jetzt hatten Sie nach dem Unfall die Vorstellung, Sie haben sich ja als Mensch nicht verändert. Sie sitzen jetzt halt im Rollstuhl. Sie sind weiter Oberbürgermeister und halt im Rollstuhl. Aber ganz so einfach war es nicht. Warum?
Also genau das Gleiche habe ich auch gedacht, als ich dann im Krankenhaus lag, auch nicht realisiert habe, dass tatsächlich meine Beine endgültig im Rollstuhl sein werden, war es für mich einfach das Ziel, ich möchte wieder zurück. Ich möchte meinen alten Beruf wieder ausüben, weil ich habe ihn wirklich geliebt. Und bin gar nicht davon ausgegangen, dass sich irgendwas jetzt durch meinen Unfall dauerhaft manifestiert und verändert. Und die ersten 3 Monate war ich eigentlich fest davon überzeugt, eines Tages werde ich wieder laufen können. Und habe da fest dran geglaubt und war auch absolut überzeugt, ich möchte wieder zurück in meinen Beruf. Und als dann klar war, dass ich erstmal im Rollstuhl sein werde, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, sondern gedacht, dann geht's halt im Rollstuhl genauso gut. Aber es hat sich dann im Laufe der Zeit dann doch etwas anderes herauskristallisiert.
Mit welchen Schwierigkeiten hatten Sie denn am meisten zu kämpfen?
Also ich muss sagen, ich hatte Glück, in Anführungszeichen, dass die Corona-Periode viele Begegnungen unmöglich gemacht hat. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel digital kommuniziert. Die Gemeinderatssitzungen fanden digital statt. Viele Abendtermine, viele Wochenendtermine, die eigentlich zum Beruf des Oberbürgermeisters gehören, fanden nicht statt. Und in der Zeit war ich auch nur in der Lage, weil ich dann vieles auch von zu Hause machen konnte, dass ich den Aufwand, der diesen Beruf einfach mit sich bringt, dann auch tatsächlich auch leisten konnte. Als dann so nach und nach Corona ging und die Normalität in Anführungszeichen wieder zurückkehrte, die ganzen Termine wieder stattfanden, man ist als Bürgermeister in der Regel 10, 12, manchmal 13 Stunden pro Tag unterwegs. Das Gleiche gilt auch am Wochenende. Und da hat dann irgendwann mein Körper gestreikt. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das zu akzeptieren. Und die Feedback von meinen Ärzten oder von meinem Partner war eigentlich klar, warum machst du das noch? Weil es tut dir nicht gut. Ich habe auch gemerkt, mein Körper tut sich schwer damit. Thema Schmerzen, die auch damit verbunden sind. Und dann habe ich entschieden, es ist doch besser aufzuhören, weil ich glaube, meine Gesundheit wird dadurch auch noch nachträglich oder zusätzlich beeinträchtigt.
Wie lange haben Sie da mit sich gerungen? Und was war denn der letzte Auslöser, so sagen, ja, ich kann es jetzt nicht mehr machen?
Das war der Besuch bei meinem Arzt damals in Ulm. Also ich danke dem RKU in Ulm, die haben mich wieder hinbekommen, in Anführungszeichen. Die haben wirklich, machen einen sehr, sehr guten Job im Bereich von Querschnittsgelenken. Und er hat mir ein Feedback gegeben, weil er einfach festgestellt hat, dass die Anstrengung in diesem Amt so umfangreich ist und man kann das leider nicht als Teilzeitjob machen. Das geht nur Fullzeit. Und er hat mir ganz klar signalisiert, das wird mir persönlich eher schaden, meinem Körper wird es schaden und auch mein Partner hat dann mit unterstützt und ich habe dann noch mal ein paar Wochen gerungen und irgendwann musste ich dann mir selbst eingestehen, es ist in dem Umfang, was Weingarten auch erfordert und auch die Bürger erwarten, das kann ich nicht mehr leisten.
Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Wie ich gesagt habe, es hat einige Wochen gebraucht, bis ich selber akzeptiert habe. Es fiel mir enorm schwer, zumal ich bis zum letzten Tag noch Dokumente unterzeichnet habe und am nächsten Tag, am 1. Februar 2020, war es dann, 21, war es plötzlich vorbei. Und ich bin glücklicherweise gleich in Urlaub gefahren. Ja. Das hat mir ein bisschen geholfen, aber ich habe 6 Monate, ja, es war fast ein Entzug, die ersten 6 Monate, weil erlöst wollte ich auch zum Telefonhörer greifen und noch im Rathaus anrufen, weil es wirklich der Beruf war, den ich ganz, ja, wirklich geliebt habe. Aber so nach 6 Monaten habe ich dann den Blick nach vorne versucht zu richten, nicht mehr nach hinten, was nicht mehr geht, sondern was noch möglich ist, im Rahmen eben jetzt der neuen Gegebenheiten. Und ab da wurde es dann auch etwas leichter für mich.
Haben Sie sich mittlerweile daran gewöhnt, im Ruhestand zu sein?
Nein. Ich bin auch nicht im Ruhestand. Ich versuche immer noch das eine oder andere zu machen. Ich habe noch einige Aufsichtsratsmandate oder im Kreistag bin ich auch noch. Versuche auch noch die Kontakte auch mit meinen Kollegen aufrechtzuerhalten. Ich bin nicht jemand, der in Ruhestand geht. Ich bin jetzt demnächst 60. Soll ich das am besten formulieren? Nur noch dann auf sich selbst konzentriert.
Die brauchen Dinge zu tun.
Ich brauche Dinge, die mich inspirieren. Ja. Menschen, Begegnungen ist ganz, ganz wichtig. Wenn man diesen Beruf so lange ausgeübt hat, dann ist das ganz besonders wertvoll. Und ich habe großes Glück gehabt, weil ich wurde massiv unterstützt auch von den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, die mir bei vielen immer während der Zeit, wo ich noch Bürgermeister war, aber auch jetzt enorm geholfen haben.
Jetzt haben Sie natürlich durch Ihren Job extrem viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben es gerade gesagt, die Bürger, aber genauso generell die Gesellschaft, die Medien. Haben Sie das insgesamt als positiv oder negativ empfunden?
Also ich glaube, ich hatte das Glück, dadurch, dass ich eben Oberbürgermeister war, dass ich in der Region bekannt war, dass die Medien auf mich zugekommen sind. Das Thema, was mich jetzt am meisten bewegt, das Thema Rollstuhl, Barrierefreiheit, dass ich dieses Thema in den Vordergrund spielen kann, weil es gibt bei uns kaum jemand, der sich für dieses Thema engagiert. Es gibt ganz, ganz wenige. Herr Schäuble hat es teilweise auch getan. Und ich glaube, es braucht einfach einen besseren, einen schärferen Blick auf die Einschränkungen, die eine nicht garantierte Barrierefreiheit einfach bedeutet.
Da wollen wir gleich vertiefend reingehen. Eine Frage habe ich aber noch. Sie hatten letztes Jahr im Sommer bei einer Veranstaltung gesagt, Sie haben keine Lust mehr auf Interviews, Reportagen und Talksendungen. Jetzt sitzen Sie hier im Studio. Ja. Was hat Sie veranlasst, doch noch weiter darüber zu sprechen?
Also ich habe einfach festgestellt, also es ging um mich persönlich, weil ich sagte, ich möchte eigentlich nicht das Gleiche wiederholen. Ja. Das interessiert mich persönlich nicht und irgendwann ist auch eine Geschichte auserzählt. Ja. Deswegen, ich gucke nicht mehr nach hinten, sondern was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass das Thema Barrierefreiheit, und ich meine es nicht nur Menschen im Rollstuhl, sondern es gibt ja ganz andere Einschränkungen, Blinde, Taubstumme, Barrierefreiheit auch bedeutet Kinderwägen, Rollatoren zum Beispiel, dass diesem Thema in der Öffentlichkeit so wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und da sehe ich jetzt meine Aufgabe mit der Möglichkeit eben aus meinem früheren Beruf und dem, was ich jetzt selber erfahren habe und was ich selber erlebt habe, das den Menschen zu transportieren und sie zu sensibilisieren, und vor allem auch die Rollstuhlfahrer. Denn ich glaube, nur Rollstuhlfahrer können tatsächlich Dinge bemerken. Als fußläufige Person, so nennen wir Rollstuhlfahrer, Menschen, die noch laufen können, sie sehen es nicht, wie wir vorher hier reingegangen sind. Sie hätten diese Rinne total übersehen. Das ist völlig normal für sie. Es ist es nicht für Rollstuhlfahrer. Und deswegen hoffe ich auch dadurch, die Rollstuhlfahrer zu motivieren, selbst diese Projekte in die Hand zu nehmen, an die Kommunen zu gehen, in die Stadtverwaltung zu gehen, in die Bauverwaltung zu gehen und darauf zu drängen, dass eben das Thema Barrierefreiheit auch in den Köpfen platziert werden kann, die selbst diese Erfahrung nie gemacht haben. Und wie gesagt, das kann man selbst gar nicht machen. Da braucht es uns.
Ja, Sie waren 10 Jahre Oberbürgermeister. Wie sind Sie denn in der Zeit mit dem Thema Barrierefreiheit umgegangen in Weingarten?
Also ich war fest davon überzeugt, dass wir weitestgehend barrierefrei sind, als ich noch laufen konnte. Wir bekamen 3 Auszeichnungen für Barrierefreiheit wir haben ein großes Körperbehindertenzentrum in Oberschwaben bei uns in Weingarten mit vielen Hunderten von Schülern und wir haben sie mit einbezogen, als wir zum Beispiel die Innenstadt neu saniert haben. Aber wenn man dann tatsächlich im Rollstuhl sitzt, dann bemerkt man ganz, ganz andere Punkte. Wir haben es vorhin mal ganz kurz angesprochen, das Thema Bad, Hallenbad, Freibad. Als ich ins Hallenbad oder ins Freibad gekommen bin, hat mir meine Mitarbeiterin, die dort am Eingang saß, mir verschmitzt in die Augen geguckt und mit großem Bedauern gezeigt, dass ich gar nicht ins Bad gehen könnte, weil der Zugang ist überhaupt nicht möglich. Das wusste ich nicht. Das hat mir auch nie jemand gesagt. Erst durch meine eigene Situation habe ich das erlebt. Und so konnten wir dann Stück für Stück in den 2 Jahren doch das eine oder andere ermöglichen, was zumindest Barrierefreiheit nahegekommen ist. Mhm.
Hätten Sie sich da mehr Feedback auch von Rollstuhlfahrern gewünscht?
Ich glaube, viele Rollstuhlfahrer sind irgendwann auch desillusioniert, weil sie erleben das ihr ganzes Leben und geben irgendwann auch auf. Oder sagen, ich habe es einmal probiert. Ich sage, man muss es 2-mal probieren, man muss es 3-mal probieren. Das erste Nein zählt nicht. Deswegen auch mein Impuls an alle, die uns vielleicht auch zuhören, wer im Rollstuhl sitzt, man muss einfach selbst aktiv werden.
Sie wissen durch Ihren Job genau, an wen man sich wenden muss, wenn man Dinge verändern muss. Konnten Sie da schon was erreichen?
Ich habe in den 2 Jahren, wo ich dieses Amt noch ausgeübt habe, mit den Mitarbeitern in unserem Stadtbau- und Stadtplanungsamt dieses Thema natürlich auch in den Fokus gestellt. Und ich glaube, das werden Sie nie vergessen. Und ich erlebe es auch jetzt, wenn Sie die Straßen wieder umbauen oder wenn Sie Veränderungen machen, dass dieses Thema immer mitgedacht wird. Das heißt, erste Anlaufstelle ist in den Städten immer das Stadtplanungsamt, weil dort werden Veränderungen im öffentlichen Raum geplant, umgesetzt, die Finanzierungen auch ermöglicht. Und das ist eigentlich die wichtigste Anlaufstelle, abgesehen von den Gesetzen, die zwingend erforderlich sind. Aber ich glaube, mit wenig Input, mit einigen Ideen kann man Menschen dazu bringen, auch das in die Umsetzung ihrer Planung zu integrieren.
Es gibt eine Studie des Städte- und Gemeindebunds aus dem Jahr 2017, die gesagt hat, dass Barrierefreiheit bei Neubauten kaum mit höheren Kosten verbunden sei. Mhm. Allerdings hat die Bauministerkonferenz, die letzte, die im November stattgefunden hat, in ihrem Beschluss das Thema Barrierefreiheit nicht einmal erwähnt. Jetzt muss man dazu sagen, dass dieses bauliche Thema der Barrierefreiheit Ländersache ist. Ja. Tut Baden-Württemberg zu wenig?
Ich glaube, Baden-Württemberg und die Ministerien sind sehr aktiv, was es anbetrifft. Umgesetzt werden muss es durch die jeweiligen Kommunen. Ich glaube, alle Neubauten, die jetzt im öffentlichen Raum installiert oder gebaut werden, sind barrierefrei. Das denkt man heute automatisch mit. Es geht eher um ältere Gebäude, historische Gebäude, die möglicherweise unter Denkmalschutz stehen. Das ist das große Problem, weil da wird es tatsächlich doch erheblich teurer, inklusive dann auch natürlich die nachfolgenden Begleitungen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und es ist auch manchmal der Grund dafür, warum eben die Barrierefreiheit nicht endgültig komplett hergestellt werden kann, weil einfach die finanziellen Mittel, in der aktuellen Situation ist es garantiert nicht leicht, nicht fließen können und man das vielleicht auf einen anderen Tag verschiebt oder manchmal auch auf den Sankt-Nimmerleins-Tag.
Wie geht's Ihnen denn, wenn Sie Freunde besuchen wollen? Wie barrierefrei sind denn die Wohnungen?
So gut wie gar nicht. Also ein Besuch im ersten Stock ist eine echte Herausforderung. Ich komme nicht hoch. Es muss einen Aufzug geben. In welchen historischen Häusern gibt es Aufzüge? Oder auch nur Wohnungen, die 3 Stockwerke haben. War früher kein Zwang, einen Aufzug zu installieren. Viele Freunde kommen jetzt zu mir, weil natürlich ist mein Haus komplett umgebaut worden. Aber ich würde sagen, 2/3 kann ich persönlich nicht mehr besuchen. Das Gleiche gilt eben auch für meine Kinder. Im ersten Stock wohnen mit einer Wendeltreppe, mit einem Rollstuhl, nicht überwindbar.
Es gibt eine weitere Studie zu Bahnhöfen. Da heißt es, dass nur jeder 5. Bahnhof für Menschen mit Behinderung zugänglich ist. Fahren Sie Bahn?
Manchmal bin ich darauf angewiesen. Wenn ich es vermeiden kann, nein. Sie können nie 100% sicher sein, ist der Aufzug dann auch installiert, ist er sauber und vor allen Dingen funktioniert er. Und Sie brauchen immer Helfer. Das ist ganz toll. Die Bahn bietet das auch entsprechend an. Man muss aber mindestens 24 Stunden vorher anrufen. Dann steht die Person auch da. Und man muss auch garantiert die Rückreise buchen. Wenn man dann die Lust hat, nochmal 2 Stunden länger zu bleiben oder früher zu reisen, ist es nicht möglich. Es muss alles geplant und dann auch fixiert werden. Und ich habe schon Dinge erlebt, dass der Zug dann nicht auf dem ersten Weg, sondern auf Gleis 6 eingefahren ist, weil nur dort gab es einen Aufzug. Das heißt, alle mussten dann Gleis 6 aussteigen. Also es sind Dinge, die Bahn macht viel, aber gerade auf Bahnhöfen gibt es viele Probleme.
Wie sind Sie unterwegs?
Jetzt inzwischen mit dem Auto. Es ist am flexibelsten auf jeden Fall für mich.
Ja, Sie haben ein Auto, mit dem Sie selbstständig fahren können?
Ja, das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, selbstständig zu sein, nicht immer auf Assistenz und Hilfe angewiesen zu sein. Und ich habe ein Auto, das komplett umgebaut worden ist, dass ich als Rollstuhlfahrer damit auch entsprechend agieren kann. Und das war ein enormer Gewinn an eine Erweiterung meines Lebens sozusagen. Nach 1,5 Jahren ist das erst möglich gewesen. Bis dahin musste ich immer um irgendjemand bitten, praktisch mich abzuholen oder mich irgendwo hinzufahren, musste dann warten. Das ist ein großer Gewinn für Rollstuhlfahrer, wenn das möglich ist.
Haben Sie vorhin das Beispiel Freibad angesprochen. Ja. Wo gab oder gibt es denn im Alltag noch Barrieren, wo Sie einfach nicht weiterkommen, dann Grenzen stoßen mit Ihrem Rollstuhl?
Es gibt unendlich.
Gar nicht, muss ich anfangen.
Ja, wo fange ich an? Zum Beispiel lesen Sie mal die Pläne der Busse. Die sind in der Regel auf Augenhöhe. Ein Rollstuhlfahrer muss ganz, ganz intensiv nach oben schauen. Jüngere Kinder werden es wahrscheinlich gar nicht lesen können. Dann sind es Treppen, unüberwindbar natürlich für Rollstuhlfahrer. Es sind Bordsteinkanten, jetzt auch hier bei Ihnen vor dem Haustür. Das sind Pflastersteine. Pflastersteine sind für Rollstuhlfahrer extrem schwer, darüber zu rollen, wenn man nicht Unterstützung hat, die hilft. Oder aber lösen manchmal auch dann Schmerzen aus durch das Gerüttel. Also es gibt ganz, ganz viele Einschränkungen. Die Restaurants zum Beispiel, die meisten Restaurants haben Treppen und keine Rampe. In Weingarten kann ich 2/3 unserer Restaurants nicht mehr begehen, es sei denn, ich habe jemanden, der mich 1, 2, 3 Stufen hochzieht.
Es sind nur 3 Stufen, gell? Aber die sind unüberwindbar.
Unüberwindbar und da reicht manchmal auch schon eine kleine Stufe.
Ja. Sie haben mittlerweile auch Rollstühle für verschiedenste Zwecke. Für was haben Sie die genau?
Ja, also ich habe große Glück, dass ich diese Rollstühle zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich habe einen Rollstuhl, mit dem ich, den brauchte ich dringend vor allem in meinem Beruf, in dem ich mich auf 1,80 Meter hochfahren kann. Oder Das ist ein weiteres Beispiel. Gehen Sie mal einkaufen, wenn Sie den Rollstuhl vor sich herfahren müssen. Es ist in Deutschland fast eine Unmöglichkeit, einen Caddy zu finden. Den Caddy, der gerade eingeblendet wird, den habe ich in Spanien gefunden. Da konnte ich mich mit dem Rollstuhl einklicken und dann bin ich tatsächlich mit dem Caddy, konnte ich entsprechend fahren. Der fuhr vor mir her. Warum gibt es das nicht in Deutschland zum Beispiel? Einkaufen ist für Rollstuhlfahrer, man lädt sich einen Karton auf die Knie und das ist das Maximale, was man tatsächlich dann auch mitnehmen kann. Also für Aldi und Lidl ungeeignet, auf jeden Fall.
Ja.
Das sind so kleine Einschränkungen, die manchmal dann zu großen Einschränkungen werden. Einkaufen tue ich immer mit Begleitung.
Mhm. Ach, Sie haben auch eine Art Baderollstuhl.
Ja, genau. Also ich liebe die See, ich liebe das Meer. Das sieht man jetzt gerade auch eingeblendet. Wie komme ich ins Wasser? Eine große Frage. Und ich konnte mir so einen Baderollstuhl erwerben. Den kann ich leider selber nicht bewegen.
Ja.
Aber ich muss jemanden haben, der mich fährt, der mich dann ins Wasser reinfährt und mich dann ins Wasser kippt. Und dann kann ich im Wasser, ich sage immer im Planschen, weil Schwimmen geht natürlich nicht, wenn die Füße nicht mitwirken. Aber es erlaubt mir tatsächlich, ins Wasser zu kommen. Und das war für mich ein ganz, ganz großes Anliegen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal wieder ins Wasser gehen konnte, auf diesem Weg, das war für mich fast wie eine Erleuchtung, weil ich dachte, das wäre nie wieder möglich. Und so nach und nach im Laufe der Jahre gewinne ich sozusagen manches von dem, was mir wichtig ist, wieder zurück durch Möglichkeiten, Rollstühle oder eben so ein Baderollstuhl oder andere Möglichkeiten.
Ja.
Man lernt als Rollstuhlfahrer jeden Tag dazu.
Ja, zum Fahrradfahren haben Sie auch noch einen Rollstuhl?
Ja, das auch ich bin früher sehr, sehr viel Fahrrad gefahren.
Ja.
Es ist natürlich, man sogar Handbike, man macht das mit den Armen. Und um das durchzustehen, braucht man einen Akku, ich habe zwei, und vor allen Dingen ein tiefer gelegtes Handbike. Und damit kann ich 50, 60 Kilometer weit fahren, ohne dass es mit mal Druck stellen, ohne dass es Probleme gibt, dass mein Po sich plötzlich irgendwie meldet. Und das ist natürlich auch.
Macht Sie das glücklich?
Ja, es macht mich glücklich. Ich kann mit allen anderen, die normal mit dem Fahrrad fahren, ich kann mitfahren, ich kann mich beteiligen, ich kann mitwirken. Ich kann nur nicht aussteigen, das ist das Problem. Aus diesem Gefährt, ich muss wieder dorthin zurückfahren, wo das Auto stand, oder eben nach Hause, weil dann kann ich umsetzen in den Rollstuhl. Aber es ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, als ich das erste Mal versucht habe. Und ich war so glücklich und ich fahre regelmäßig jetzt. Und eben auch mit Freunden.
Ja, Sie haben es schon gesagt, Sie sind viel natürlich auch auf Hilfe angewiesen, was natürlich neu ist, seit Sie im Rollstuhl sind. Sie haben das Glück, dass Sie mit Ihrem Partner zusammen sind, der Sie auch sehr unterstützt. Wie schwierig wäre es denn, als Rollstuhlfahrer alleine zu leben?
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Weil es passiert immer irgendetwas. Und man braucht manchmal auch Ermutigung. Also gerade die ersten Wochen, die ersten Monate, die ersten ein, zwei Jahre, wo ich immer wieder gehadert habe und wo es mir schwer fiel, jemand zu haben, der einen motiviert, probier's doch mal anders. Und wenn er mich zum Beispiel in Läden hochhieft, im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich sonst nie mehr reinkommen kann, diese alten Läden in den historischen Kommunen haben meistens ein, zwei, drei Stufen. Apotheken, unvorstellbar. Mit ihm ist mein Radius erheblich erweitert worden. Und dadurch, dass er natürlich auch kräftig und stark ist, kann er das auch leisten. Es ist für mich unvorstellbar, komplett selbstständig zu arbeiten. Will ich mich duschen? Ich falle auf den Boden. Das passiert ab und zu mal. Wer hebt mich dann auf? Ich kann es nicht. Und deswegen ist Unterstützung, sei es Assistenz oder durch meinen Partner natürlich auch für mich, also gar nicht mehr vorstellbar, dass wenn ich das nicht hätte.
Sie sagen immer, dass es auch total wichtig ist, dass man entsprechend versichert ist, dass man sich auch Assistenzen leisten kann. Jetzt gerade für Menschen, die damit noch nie konfrontiert wurden, welche Versicherung sollte man denn unbedingt haben?
Also es braucht auf jeden Fall eine Unfallversicherung. Das sollte eigentlich jeder haben. Und vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Bei mir war es anders. Bei mir ist es praktisch die Autoversicherung meines Partners, weil ich war Beifahrer und da gab es glücklicherweise eine Beifahrerinsassenversicherung und die hat mir in manchen Teilen auch sehr geholfen.
Haben Sie es auch schon erlebt, dass Menschen Ihnen Hilfe angeboten oder auch aufgedrückt haben, ohne dass Sie darum gebeten haben?
Ja, selbstverständlich. Das kommt immer wieder vor. Aber ich sage immer ganz, ganz herzlichen Dank und es ist auch wichtig, dass man manchmal tatsächlich es auch anspricht, weil manche trauen sich nicht. Manche haben auch Angst, wenn da plötzlich ein Nein zurückkommt. Und ich finde es toll, wenn die Menschen das machen. Und wenn man dann Danke und Nein sagt, dann kann man auch einfach entspannt weitergehen. Dann ist man in der Lage, das selber zu leisten.
Ja.
Aber mir ist es wirklich gerade am Anfang auch passiert, dass man, ich wollte gar nicht über die Straße, dass man sagt, ich schieb sie rüber. Was man auch nie machen darf, ist einen Rollstuhlfahrer von hinten anpacken und plötzlich ihn einfach zu schieben, mhm. zu fahren. Das darf nur der Rollstuhlfahrer selber. Also mir sind einige Dinge passiert, aber ich kann mich artikulieren. Ich kann sagen, was mir gut tut und was ich brauche. Und es ist erstaunlich. Es ist, Rollstuhlfahrer haben einen Bonus, muss man so auszudrücken. Es ist immer Hilfe vorhanden. Jetzt, ich war gerade wieder am Meer. Es war immer jemand da, der mich aus dem Wasser rausgeholt hat, weil da braucht es 3 Personen, um dieses Gefährt hochzuziehen im Sand. Man ist nie alleine. Man hat immer Unterstützung. Rollstuhlfahrer sind wirklich, erleben eine Unterstützung, egal wer es ist, egal ob es ein Rocker ist oder eine alte Oma, jeder versucht zu helfen.
Vor einigen Monaten haben Sie gesagt, das Leben ist jetzt anders, aber auch anders schön. Was empfinden Sie denn als schöner oder vielleicht sogar noch schöner als vorher?
Also noch schöner fällt mir jetzt nicht viel ein, aber es ist genauso schön, weil ich jetzt Dinge erlebe, auch teilweise durch den Unfall und das, was in diesem Jahr nach dem Unfall passiert ist, meinen Blick nochmal ganz anders geschärft hat. Teilweise, ich konnte die Beziehungen mit meinen Partnerschaften, mit meinen Partnern und meinen Freunden wieder reaktivieren und auch im Rollstuhl kann man gut und interessiert und aktiv leben.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. Ex-OB Markus Ewald vom Leben nach dem Unfall. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.